Ja, guten Morgen.
Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin noch nie hier gewesen bei euch. Premiere heute Morgen. Ja, ich heiße Horst Elsner. Ich komme aus Freudenberg. Das liegt bei Siegen. Etwa eine Stunde Richtung Osten. Ich bin Pastor im Ruhestand, Pastor unseres Gemeindebundes und bin seit 9 Jahren Witwer, habe 2 Kinder. Ein Sohn, 36, ist begeisterter Informatiker. Eine Tochter, 33, ist begeisterte Missionarin. 2 ganz unterschiedliche Kinder mit 2 ganz unterschiedlichen Wegen. Manchmal denke ich, ist ein bisschen verrückt, was Gott so macht. Ja, was mache ich im Ruhestand? Ich predige ab und zu, heute bei euch, manchmal in Wiehl, manchmal in meiner Heimatgemeinde in Weidenau, in Siegen oder in der Gemeinde, in der ich jetzt gehe, zu der ich gehöre. Dann arbeite ich mit bei Solo & Co. Solo & Co. ist ein bundesweites Single-Netzwerk, das sich nicht als Dating-Plattform versteht, muss man immer sagen, sondern das sich versteht als Hilfestellung zum guten Leben für Singles. Singles, Leute, die noch nie verheiratet waren oder Leute, die verwitwet sind, geschieden sind, so wie ich, und die ihr Leben alleine managen müssen. Und wir bieten Seminare an, Freizeiten, Urlaube, helfen zur Bildung von Ortsgruppen, da wo Singles sich treffen, weil sie ein Plenum brauchen, um miteinander zu reden, um miteinander gute Freizeit zu verbringen. Und dann mache ich noch ein bisschen 500-Euro-Job. Ich mache Nachtbereitschaft in einer kleinen Wohngruppe für 10 Männer, die normalerweise in die Wohnungslosigkeit rutschen würden, weil sie mit ihrem Leben alleine nicht gut klarkommen würden, weil sie eine psychische Erkrankung haben oder weil sie eine Suchterkrankung haben. Da komme ich übrigens her heute Morgen. Also ich habe letzte Nacht gearbeitet, obwohl ich geschlafen habe. Also das ist eine Nachtbereitschaft. Ich muss nicht wach sein, aber ich muss da sein. Und meistens ist das auch ganz friedlich, wie letzte Nacht auch. Ja, damit ihr ein bisschen wisst, wer ich bin und wo ich herkomme und womit ich mich so beschäftige. Ich habe mich gefragt, welchen Text predigt man in einer Gemeinde, die einen noch nicht kennt, die man selber noch nicht kennt. Man muss einen Text wählen, den man überall predigen kann, der nicht irgendwelche Aufregerthemen hat oder irgendwelche Dinge, die einen euch oder mich vielleicht an Dinge, man weiß ja nicht, was in unserem Gemeindebund und in den Gemeinden so in den Köpfen ist, also die, das nicht irgendwelche Themen aufmacht, die vielleicht schwierig besetzt sind. Also ein Text. Deutsch kommt er gleich. Ich lese ihn gleich Zug um Zug in der Predigt. Es geht um Philippus, also ein Text aus der Apostelgeschichte. Ein Text, der gar nicht so unbekannt ist und über den ich, habe ich festgestellt, vor 1,5 Jahren noch nie gepredigt hatte vorher. Und ich bin auf diesen Text gestoßen, weil ich eine Single-Freizeit in Portugal vorbereitet habe und ich Bibelarbeiten machen wollte von Singles, über Singles in der Bibel. Und der Mann, um den es heute geht, ist ein Single. Da bin ich drauf gekommen. Und dann bin ich an dieser Geschichte hängen geblieben und predige ich gerne, weil sie die Geschichte einer Begegnung ist, die im ganzen Leben so nicht stattgefunden hätte, wenn Gott die nicht eingestiehlt hätte. Und eine Begegnung ist, die das Leben eines Menschen grundlegend verändert hat. Und das sind ja Dinge, die wir uns manchmal wünschen, auf die wir manchmal warten, dass es so eine Begegnung gäbe, die mein Leben verändert. Dass einer anruft und sagt, hey, ich habe da eine Idee für dich. Dass jemand eine Antwort hat auf eine Lebensfrage, die mich vielleicht schon ganz lange beschäftigt. Oder dass jemand sagt, hey, ich habe da gehört, in meiner Firma wird ein Job frei oder sowas, passt das für dich? Also so Begegnungen, auf die wir warten und die das Leben verändern. Ich habe das ein paar Mal so erlebt, dass jemand vor meiner Tür stand, den ich gut kannte, und dann haben wir im Wohnzimmer gesessen und der hat gesagt, wir haben als Gemeinde nachgedacht über eine Idee, wäre das was für dich, für uns. Das war eine Sache schon ein paar Jahre her, die hat mein Leben verändert. Oder dass mich jemand angerufen hat und gesagt hat, hey Horst, ich habe da so einen Gedanken im Kopf, wäre das was für dich? Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich kenne aber auch das andere, dass ich auf solche Geschichten ganz lange warte, auf solche Begegnungen und die nicht oder noch nicht passiert sind. Also diese Geschichte. Apostelgeschichte 8. Ein Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, das ist der Vers 26 und folgende, mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird von kaum jemandem benutzt. Und Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Genau genommen wissen wir gar nicht so viel von diesem Mann. Wir wissen, dass er auf der Suche war. Und wir wissen, das war mein Einstiegsthema, dass er Single war. Er war Eunuch, das hat sein Leben geprägt, das heißt ein Mann, der seiner Männlichkeit beraubt war, eine Sache, die man auch gar nicht ändern konnte. Auf der anderen Seite war er ein reicher Mann. Es wird gesagt, er war der Finanzminister der äthiopischen Königin. Kandake ist nicht der Name, sondern der Titel, so wie Pharao. Das heißt, er war im Zentrum der Macht. Er hatte Geld, er hatte Einfluss. Und für viele orientalische Herrscher war es sehr praktisch, Eunuchen in ihren engen Beraterkreis aufzunehmen, weil Eunuchen konnten der Frau oder den Frauen des Königs gar nicht gefährlich werden. Das heißt, sie waren ganz unkritisch in allen Fragen von männlichen Nachkommen mit Thron- und Nachfolgestreitigkeiten. Deswegen war das sehr praktisch. Das war eine durchaus gängige Geschichte. Seine Reise nach Jerusalem war, so steht das, eine Reise der religiösen Suche. Wir wissen nicht, was er vorher geglaubt hat. Wir wissen nicht, was ihn vorher geistlich, spirituell, wie man heute sagt, bewegt und beschäftigt hat. Aber er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. So steht das im Text. Aber ich vermute, so genau wissen wir das nicht, aber ich vermute, dass viele Erwartungen, die er an diese Reise geknüpft hat, nicht so in Erfüllung gekommen sind, nicht so wahr geworden sind, wie er sich das gewünscht oder vielleicht erhofft hatte. Denn in Jerusalem, im Zentrum des jüdischen Glaubens, im Tempel, da durfte er nur von ganz weit weg zugucken. Das heißt, er durfte da gar nicht rein. Der Zutritt zum Tempel war sehr klar geregelt. Es gab diesen inneren Bereich, in den nur die Priester durften. Dann gab es einen weiteren Bereich, da durften die Männer hinein. Und dann gab es einen weiteren Vorhof, das war der Vorhof der Frauen. Und dann gab es einen ganz weiten Vorhof, in den durfte jeder rein, das war der Vorhof der Heiden. Dort durfte jeder hin, aber auch nicht weiter. Der Zugang zu den inneren Vorhöfen war bei Todesstrafe verboten und es gab Tafeln, die an der Tempelmauer standen und die das jedem so gezeigt haben, mehrsprachig, damit das auch jeder lesen konnte. Das heißt, wenn er die Hoffnung hatte, dass er da rein durfte, dicht ans Zentrum, dann ist das nichts geworden. Und wenn er die Hoffnung hatte, dass er vielleicht irgendwie zu den Leuten, die da Juden waren und die das geglaubt haben, dazugehören durfte, ging das auch nicht. Denn im Gesetz des Mose, 5. Mose 23, steht, kein Entmannter oder kein Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Das heißt, als Eunuch konnte er nicht dazugehören. Nie. Never. Wenn er das erhofft hatte, ist er enttäuscht worden. Der Mann las auf dem Heimweg in der Rolle des Propheten Jesaja. Das Alte Testament als Sammlung, als gesamtes Buch gab es noch nicht. Das heißt, man hat damals, wenn, dann etwas davon kaufen können, in Auszügen, in Teilen, in Büchern. Und die waren teuer, weil die wurden alle handschriftlich abgeschrieben. Und das, was dieser Mann gemacht hat, dass er hier eine Rolle des Propheten Jesaja kauft, heißt, dass er bereit war, viel Geld auszugeben für dieses Buch aus den Heiligen Schriften. Eine teure Geschichte. Aber diese Enttäuschung geht irgendwie weiter. Er liest laut, wie man das damals gemacht hat, aber er versteht nichts. Er hatte viel Geld ausgegeben und er knobelt an dieser Passage und er ist ratlos. Das ist die Ausgangslage. So muss man sich das vorstellen. Dieser Mann hat Fragen, die ihm keiner beantworten konnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er enttäuscht war, weil er mit dieser Reise nach Jerusalem andere Erwartungen hatte, die nicht erfüllt worden sind. Der Geist Gottes, Vers 29, sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesem Wagen. Wenn man ein bisschen vorblättert in das Kapitel 8, lernt man was über Philippus, man lernt auch was, in welcher Situation der damals war. Philippus war mitten in einer blühenden Missionsarbeit in der Stadt Samaria. Er war Missionar. Ich lese mal aus dem Anfang des Kapitel 8, ab Vers 4. In Jerusalem gab es eine Verfolgung. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Und die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit, denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt und in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Das heißt, Philippus hatte alle Hände voll zu tun und ich glaube, er wäre nie auf den Gedanken gekommen, alleine und freiwillig diese Arbeit zu verlassen, wo er an allen Ecken gebraucht wurde und an diese Straße zu gehen nach Gaza, von der ausdrücklich erwähnt wird, dass sie selten benutzt wurde. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn: Verstehst du denn, was du da liest? Und der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. So, wir kennen diese Geschichte ganz gut. Vielleicht ist uns noch gar nicht aufgegangen, klar geworden, dass das, was hier passiert, eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte ist. Also, da kommt dieser Mann her, reich, der fuhr nicht auf einer simplen Kutsche oder wie auch immer, der fuhr in einem Prachtwagen mit Militär vor und hinterher, super ausstaffiert. Und jetzt kommt Philippus, staubig, mit schmutzigen Sandalen, ziemlich abgeranzt, stelle ich mir vor, läuft da nebenher und alles, was man normalerweise denkt und sieht, das ist ein Bettler, einer, der jetzt gleich kommt und sagt: Hast du nicht was für mich? Da gibt es eine Fremdheit zwischen diesen beiden Männern, eine Riesenkluft zwischen diesen beiden Männern, die uns vielleicht nicht mehr auffällt, weil wir diese Geschichte halt so gut kennen. Also da einer hergelaufen auf der staubigen Straße und auf der anderen Seite dieser Mann in diesem Prachtwagen. Hier ein weißer Jude, dort ein Schwarzafrikaner. Der eine arm, vom langen Weg gekennzeichnet, der andere edel gekleidet. Und doch wagt es Philippus, diesen Schritt zu gehen. Und jetzt muss man sich das ja mal vorstellen. Der Mann, der da oben sitzt, edel, reich, gut gebildet, Philippus, ich sag's nochmal, staubig, gar nicht gut aussehend, wagt diese Frage zu stellen, diesem Mann, der mindestens 10 Semester irgendwas studiert hat. Verstehst du das? Mutig? Frech? Dreist? Und dann das Ungewöhnliche, vielleicht noch Ungewöhnlichere. Dieser Mann wagt die noch mutigere Antwort: Nee, ich habe viel gelernt, ich habe viel studiert, ich komme aus dem Zentrum der Macht und ich gestehe dir, diesem Mann da unten, ein, ich verstehe nicht, worum es geht. Willst du nicht raufkommen, dich neben mich setzen und mir erklären? Eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Eine Begegnung zweier Männer, die so im ganzen Leben nicht zusammengekommen wären, weil sie aus ganz anderen Kulturkreisen kamen, aus ganz anderem Hintergrund, von Bildung und von all dem, was ihr Leben ausmachte, waren sie so getrennt. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete, Zitat aus dem Propheten Jesaja: Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Und der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte, hey, bitte, sag mir doch, um wen geht es hier? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Dass hier von Gott die Rede ist oder von dem Christus, der Sohn Gottes, der kommen wird, das konnte der Äthiopier gar nicht denken. Denn dieser Text redet von Gott in einer Art und Weise, in der Orientalen sich einen Gott nicht vorstellen können. Ein Gott, der geprügelt wird, ein Gott, der verachtet wird, ein Gott, der ganz unten ist, ein Gott, der sich erniedrigen lässt, war für einen Orientalen Quatsch. So ein Gott ist dummes Zeug. Und ein Gott, der gerade dadurch, dass er ganz unten ist, zum Mächtigen wird. Das muss erklärt werden. Also, an Gott dachte der Äthiopier bei diesem Text ganz bestimmt nicht. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Und als die aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, wie immer man sich das auch vorstellen mag, ich weiß es nicht, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Und jetzt kommt der Kontrast zu vorher. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Der ratlose Mann, der enttäuschte Mann, setzt seine Reise von Freude erfüllt fort. Das heißt, Philippus erklärt ihm die Sache mit Jesus, dass er dazugehören kann zur Gemeinde, zu denen, die zu Christus gehören, auch als Eunuch, dass das keine Rolle mehr spielt. Und Philippus ist der Mann, der dem Finanzminister den Weg öffnet, der ihm die Antwort gibt, die dieser Mann lange gesucht hat, der neues Leben ermöglicht. Philippus ist der, der zum Wendepunkt des Mannes oder des Lebens dieses Mannes wird. Keiner von beiden hat mit dieser Möglichkeit gerechnet. Gott selbst hat das gemacht. Ja, warum ist mir diese Geschichte wichtig? Warum predige ich diese Geschichte? Es ist die Geschichte zweier Menschen, die sich treffen, sich sonst im ganzen Leben nie getroffen hätten. Und diese Veränderung oder diese Geschichte, diese Begegnung verändert das Leben eines Menschen grundlegend. Ich habe gesagt, mir ist das immer mal wieder passiert. Es gab aber auch Zeiten, in denen ich darauf gewartet habe und lange gewartet habe und nichts passiert ist. Es gab Zeiten, in denen ich vor verschlossenen Türen stand in meinem Leben. Da wollte ich gerne durch. Und die gingen nicht auf. Es gab keine Fragen, die beantwortet, es gab keine Antworten auf die Fragen, es gab keine Lösungen, es gab niemanden, der mir eine neue Perspektive eröffnet hätte. Und dann ist es immer wieder passiert, dass sozusagen von außen, von Gott her, ohne mein Zutun, Gott Menschen in mein Leben gestellt hat, geschickt hat, die diese Türen geöffnet haben, Möglichkeiten eröffnet haben, wo ich keine gesehen habe. Ich habe in diesen Zeiten gelernt, dass die Brechstange, so habe ich mir das damals gedacht, dass die Brechstange nicht zum geistlichen Werkzeugkasten der Christen gehört. Dass es kein guter Weg ist, geschlossene Türen versuchen aufzubrechen, weil man dahinter will, sondern abzuwarten, bis Gott Lösungen gibt, Knoten löst, Türen öffnet. Und das waren immer mal wieder Menschen, die das in meinem Leben gemacht haben. Und ich predige diesen Text heute Morgen, weil er uns, weil er mir immer noch, ich bin ja auch noch gar nicht fertig mit meinem Leben, und euch Mut machen soll, mit so etwas zu rechnen. In den Fragen, die euch noch beschäftigen, in den Antworten, die ihr noch sucht, dass sowas passieren kann. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass sowas passiert ist. Und ich möchte euch Mut machen, selber zu solchen Leuten zu werden, die eine Botschaft zu überbringen. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ich glaube, vielen Christen ist das schon mal passiert, dass ihr den Eindruck hattet, ihr müsstet mal jemanden anrufen. Oder ihr müsstet mal jemanden besuchen. Oder früher einen Brief schreiben, heute eine E-Mail oder eine Nachricht per WhatsApp oder wie auch immer. Ihr müsstet das tun und dann habt ihr das gemacht. Und dann sagt jemand, hey, dass du heute da bist, dass du mich anrufst, dich schickt der Himmel. Ich glaube, dass viele Christen diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Und ich möchte euch einladen, Mut machen, für sowas durchaus sensibel zu sein. Wenn ihr den Eindruck habt, so etwas tun zu sollen, es einfach zu machen. Also ihr müsst ja nicht gleich hingehen und sagen, der Herr hat mir gesagt. Ne? Vielleicht, ne? Man muss ja nicht dick auftragen, weil man ist ja auch gar nicht immer sicher in dem, was man so tut. Vielleicht war das einfach gar nicht der Eindruck vom Herrn Jesus, sondern einfach der Eindruck vom Herrn Elsner, also von mir selber. Sowas ist natürlich auch wahr. Aber etwas auszuprobieren und zu sagen, hey, ich hatte den Eindruck, du bist mir so durch den Kopf gegangen, ich sollte mal mit dir reden, ich sollte dich mal anrufen, dabei kann man gar nicht viel falsch machen. Und sich auf diese Art und Weise Gott zur Verfügung zu stellen, um zum Boten für andere Leute zu werden. Zum Engel zu werden. Engel heißt ja nichts weiter als Bote, Bote Gottes. Und manchmal finde ich, dass es ganz okay ist, auf so etwas zu hören wie so ein Bauchgefühl. Ich weiß, dass Bauchgefühl jetzt gar kein geistlicher Begriff ist, ne? Und ich habe früher auch diesem Gefühl, dass ich manchmal so hatte, dass etwas gut ist oder etwas nicht gut ist, dass ich dem ruhig mehr trauen kann, weil ich glaube, wenn das stimmt, Paulus hat das so geschrieben, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann könnte auch mein Bauch, der ja dazugehört, zu diesem Tempel des Heiligen Geistes gehören und dann könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die geistlich geprägte Persönlichkeiten sind, auch ein geistliches Bauchgefühl haben können für Situationen, die gut sind oder Situationen, in denen man vorsichtig sein muss und dass ich glaube, dass auch so etwas einen Wert hat bei geistlichen Menschen.
Also, diese Geschichte macht uns Mut, dem Handeln Gottes gegenüber offen zu bleiben. Dem Handeln Gottes an euch und auch dem Handeln Gottes durch euch. Amen.